Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und weiterhin am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Die Themen in dieser Ausgabe von Kultur heute. Eine Ausstellung in Frankfurt zeigt impressionistische Skulpturen. In Brasilien protestieren Künstler gegen die Kulturpolitik der Regierung Bolsonaro. Wir gehen dem illegalen Antikenhandel nach und in unserer Reihe Endlich mal erklärt geht es heute um das Autorenkino. Wenn man eine Umfrage machen würde, welche Kunst im Museum besonders beliebt ist, dann würde die impressionistische sicher einen der vordersten Plätze belegen. Ein paar Zahlen dazu. 2015 zeigte das Städelmuseum Monet und die Geburt des Impressionismus. Es kamen knapp 450.000 Besucher. Das Museum Barberini in Potsdam, das im Januar 2017 eröffnete, zählte rund zwei Jahre später schon über 1 Million Besucher. Ein Schwerpunkt des Museums ist der Impressionismus. Die Bilder von Claude Monet, Édouard Manet oder Auguste Renoir locken immer wieder sehr viele Menschen ins Museum. Das Städelmuseum Frankfurt zeigt zurzeit mal wieder eine Impressionismusausstellung. Allerdings sind keine Bilder, sondern Skulpturen zu sehen. Und auch ein paar Bilder, muss man noch dazu sagen. En passant, im Vorbeigehen, heißt die Schau. Christiane Vielhaber hat sie gesehen. Frau Vielhaber, ich versuche mir vorzustellen, Skulptur im Impressionismus, da wird dieses Flüchtige, was man an den Punkten in den Bildern sieht und vielleicht auch eine gewisse Farbgebung, die das Licht einfangen soll, ja nicht sichtbar. Wie funktioniert also der Impressionismus in der Skulptur?
In der Skulptur, die Ausstellung heißt ja Impressionismus in Skulptur und sie heißt eben auch en passant, so nebenbei, so das Flüchtige. Und alles das, was man erwarten könnte, kommt auch in dieser Ausstellung. Alle Künstler, die Sie genannt haben, sind auch mit Gemälden dabei, die zwar nicht die große Rolle spielen, aber die Künstler haben sich ja damals selber auch nicht Impressionisten genannt. Das war ja ein Schimpfwort. Und in diesen 8 Ausstellungen, die eben nicht im Salon stattgefunden haben, sondern in den 70er, 80er Jahre des letzten Jahrhunderts, die gegen die akademische Malerei war, da waren in diesen 8 Ausstellungen insgesamt 17 Skulpturen zu sehen, nacheinander, da und da und da. Und dann hat jemand das Werke von impressionistischen Bildhauern genannt. Und insofern passt das ganz schön, was Sie gesagt haben, dass sich das Licht auf der Oberfläche bricht und so. Und es ist ja nun auch nicht so gewesen, dass die ganzen Impressionisten immer in der Sonne gesessen haben und darum getüpfelt haben.
Plein-Air-Malerei,
genau. Ja, natürlich. Die haben da vorne auch Skizzen gemalt, haben dann aber auch weiter draußen, weiter im Atelier gemalt. Genauso ist es hier in dieser Ausstellung Rembrandt Bugatti, den man kennt Bugatti, aber eher durch seinen Bruder, der nämlich Autos entworfen hat. Aber Rembrandt Bugatti war ein Tierbildhauer und der ist in den Zoo gegangen. Der hat wirklich vor Ort sich diese Tiere angeguckt und dann sehen sie einen Bulle und eine Kuh und die stehen da richtig nicht auf einer Plinthe, die stehen richtig im Matsch. Und dann haben sie das Gefühl, der hat das vor Ort gesehen, wie die sich bewegen und was die da machen.
Also es gibt sowas wie das Momenthafte dann vielleicht in der Skulptur, oder?
Ja, nur wie wollen Sie das festhalten? Das ist es ja. Und damals hat sich Baudelaire wahnsinnig aufgerichtet und hat gesagt, Malerei ja, Architektur ja, da kommen wir von vorne hin und da haben wir eine Position, aber um eine Skulptur muss man rumgehen. Und das ist jetzt das Tolle in dieser Ausstellung. Man begreift ein bisschen, was es heißt, dieses en passant, dass man etwas Flüchtiges sieht. Und dann, wie halte ich das fest und was hat Degas gemacht? Wir kennen seine Tänzerin und so, der hat ein bisschen Draht genommen, ein bisschen Wachs und dann ist er hinter die Bühne gegangen und dann hat er versucht, das so gleich rumzufummeln. Und was hat er dann gemacht? Dann hat er mit seinen kleinen Skulpturen, hat er die zu Hause vor eine Kerze gestellt und dann ein Laken da. Und von diesem Schattenwurf hatte er dann von dem dreidimensionalen wieder das Zweidimensionale. Und dann hat er seine perfekte Linie gekriegt. Also es sind Momente in dieser Ausstellung, da habe ich gedacht, das hast du wirklich noch nicht gesehen. Die Rodins, die haben sie zigmal gesehen. Und jetzt gerade Johannes der Täufer und dann die Eva und der Mann Lonqui Marsch. Ich glaube, ich habe den im letzten Jahr 4-mal gesehen. Das ist ein Output von dem Musée Rodin, was unglaublich ist. Aber es gibt denn eben so kleine Sachen wie diese Schattenspiele von Rodin oder wie eben auch diese Tiere, wo man merkt, das war der Versuch, auf etwas zu reagieren, was es in der Fotografie ja schon gab. Diese Fotografien
sind auch zu sehen in der Ausstellung.
Ja, zum Beispiel diese Sequenzen von Maybridge, der Pferde, ne, fotografiert hat, hintereinander. Und das hat zum Beispiel Degas mit seinen Tänzerinnen gemacht. Er hat die beobachtet und fast scheinen die wegzukippen bei ihren Arabesken. Und dann sehen sie aber, er geht so vorbei, dann kratzt die sich so unter der Fußsohle oder die zieht sich die Schrümpfe an. Und es geht überhaupt nicht um das Gesicht, es geht nicht um die Schönheit und um die Anmut, sondern wirklich das, was in diesem Moment passiert.
Christiane Vielhaber über die Ausstellung En passant, Impressionismus in Skulptur im Frankfurter Städelmuseum. Bis Oktober ist die Ausstellung dort zu sehen. Dass die Museen wieder offen sind, verdanken wir den sogenannten Lockerungen. Ganz aufgehoben sind die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus natürlich nicht, denn das Virus ist ja noch in der Welt. Schulen und Kitas sind noch im Ausnahmemodus, Abstandsregeln gelten weiterhin, das Thema Sommerurlaub ist prekär. In den letzten 3 Wochen war allerdings auch zu beobachten, dass einige Menschen ganz andere Wahrheiten hinter dem Virus und den politischen Maßnahmen vermuten. Es ist die Zeit des supergeheimen Wissens und der Verschwörungstheorien. Arno Orzesek mit ein paar Anmerkungen zu Impfungen, Bill Gates und Aluhüten.
Das chemische Element Aluminium wurde erst im 19. Jahrhundert entdeckt. Es steht also fest, dass der alte Cicero von Aluhüten noch nichts wusste. Trotzdem können sich die heutigen Träger von Aluhüten genauso wie Verschwörungstheoretiker ohne metallische Kopfbedeckung bei dem römischen Staatsmann und Philosophen bedanken. Denn Cicero hat die investigative Fragestellung cui bono, deutsch, wem zum Vorteil oder populär, wem nützt es, zwar nicht erfunden, aber für alle Zeiten berühmt gemacht. Ob Tatortkommissar, Historikerin oder politischer Analyst, wer Licht in irgendeine dunkle Causa bringen will, fragt ganz selbstverständlich, wem nützt es? Tja, und eben das tun auch Verschwörungstheoretiker. Was nicht heißt, dass sie automatisch gute Tatortkommissare oder Historikerinnen abgeben würden. Nein, eine solche Annahme wäre ein klarer Fehlschluss. Doch damit sind wir beim Punkt. Verschwörungstheoretiker produzieren notorisch Fehlschlüsse und vertrauen dann auf selbige wie Gläubige auf Gott. Nehmen wir das Coronavirus. Wem könnte es nützen? Bill Gates natürlich. So liest man zumindest im Netz, denn Gates will bei künftigen Massenimpfungen uns allen Mikrochips einpflanzen lassen und sich die informationelle Weltherrschaft sichern. Zack, schon ist ein Nutzen gefunden und der finale Schluss lautet, also hat Bill Gates das Virus in die Welt gesetzt. Nach dem gleichen Schema ließe sich behaupten, Islamisten wollen das gottlose Treiben in westlichen Clubs, Theatern und Stadien stoppen, was dank Corona auch geklappt hat, also geht das Virus auf islamistische Rechnung. Eine echt doofe Scheinkausalität, na klar. Aber hätten Sie Lust, XL-Fantasten vom Schlage Xavier Naidus oder Attila Hildmanns über echte und scheinbare Kausalität aufzuklären? Dann viel Spaß. Verschwörungstheorien sind vitale Ausgeburten von allem Möglichen, von Trotz und Verblendung, von Desinformation und Wahn, von Ohnmachtsgefühlen und Sehnsucht nach Klarheit im Nebel der Komplexität. Aber ob so oder so, unter kommunikativen Gesichtspunkten sind Verschwörungstheoretiker vor allem Anti-Habermasianer. Sie wissen schon, für Jürgen Habermas ist Kommunikation, trotz aller rhetorischen Irrungen und Wirrungen, die Premium-Methode, um das Richtige und Vernünftige herauszufinden. Der eine setzt auf Argument X, der andere auf Argument Y und wenn Y das bessere Argument ist, kommt X vom Tisch. Fertig ist der rationale Diskurs. Das wirkt natürlich ziemlich optimistisch in einer Epoche, in der ein Donald Trump absolut alle Argumente von A bis Z für die besseren hält, sofern es nur seine eigenen sind. Trump ist allerdings kein Verschwörungstheoretiker, dazu fehlt es ihm an wahnhafter Konsistenz. Aber auch echten Verschwörungstheoretikern kann man mit Habermas nicht kommen. Denn wer den eigenen Fehlschlüssen glaubt und sich zur Erklärung undurchsichtiger Verhältnisse gern der Joker, dunkle Mächte, tiefer Staat oder jüdische Weltverschwörung bedient, findet offene Diskussion erklärlicherweise blöd. Der Worte seien genug gewechselt, denkt sich etwa Attila Hildmann, der per Facebook wissen ließ, finstere Mächte würden demnächst eine neue Weltordnung installieren und versuchen, ihn zu ermorden. Er werde dann sterben wie, Zitat, ein Samurai im Krieg. Kommen Sie mir zu nahe, nehme ich ein paar mit. Ja, stimmt, Hildmann ist ein Extremfall. Aber auch pazifistische Aluhüte sind nach aller Erfahrung diskursiv kaum zu packen. Man könnte sich deshalb die Haare raufen, gäbe es nicht eine total plausible Theorie, die das alles erklärt. Bitteschön. Es kursieren Verschwörungstheorien. Sie sind unvernünftig. Verschwörungstheoretiker kapieren das aber nicht. Nur wir Vernünftigen kapieren das, können es aber nicht ändern. Wem also nützen Verschwörungstheorien? Am meisten ganz klar der Vernunft. Sie lernt hier, Aufklärung ist manchmal hart, ihre eigenen Grenzen kennen. Also hat die Vernunft selbst die Verschwörungstheorien in die Welt gesetzt und bedient sich der Wirrköpfe nur als ihrer Instrumente. Sehen Sie, im Grunde ist die Lage nicht nur nicht kompliziert, sondern sogar sehr vernünftig.
Vom Nutzen und Nachteil der Verschwörungstheorien, Sie hörten Arno Orzesek ohne Aluhut. Seit 1970 gibt es eine UN-Konvention gegen illegalen Handel mit Kulturgut. Deutschland ist dieser Konvention 37 Jahre nach der Gründung beigetreten. Seit gut 4 Jahren haben wir ein Kulturgutschutzgesetz, das nicht nur die Ausfuhr deutscher Kulturgüter regelt, sondern auch die Einfuhr illegal gehandelter Objekte aus aller Welt. Dass das nötig ist, zeigen Zahlen. Bis zu 8 Milliarden Euro werden jährlich mit dem Verkauf illegaler Kulturgüter umgesetzt. In der Praxis ist das Aufspüren, Rekonstruieren und Zurückgeben solcher Objekte aber offenbar kompliziert und undurchsichtig. Bei mir im Studio ist jetzt Stefan Koldehoff, Deutschlandfunkredakteur und Raubkunstexperte. Herr Koldehoff, Sie gehen schon länger einem Fall nach, in dem es um Kunstgegenstände geht, die vor über 20 Jahren in München beschlagnahmt wurden. Morgen soll nun in einer Auktion ein besonders wertvolles Stück aus dieser Sammlung versteigert werden. Ein sassanidischer Silberteller aus dem 4. Jahrhundert. Sie sagen, das ist problematisch. Warum?
Weil vollkommen unklar ist, wo dieser wertvolle Silberteller, diese flache Silberschale mit Relief eines Königs überhaupt herkommt, ist das eine. Und zweitens, weil der bayerische Staat zweimal schon Gelegenheit gehabt hätte, unter anderem dieses Stück zu beschlagnahmen und zu fragen, wo kommt es denn her? Denn 1997, das war der erste Fall, ist bei einem Händler in München und Umgebung von München beschlagnahmt worden, umfangreich beschlagnahmt worden, Dinge, die offenbar aus Raubgrabungen stammten. So war jedenfalls damals die Begründung für die Beschlagnahme: präkolumbische Bronzemasken aus Peru, Silberstücke aus den Anden, skythische Armreifen, goldene Opfermesser, altorientalische Tongewichte bis hin zu zyprischen Bodenmosaiken, ganzen Mosaiken, die aus Kirchen entführt worden sind damals. Und von all dem wusste man nicht, wo es herkam. Da wäre also die erste Gelegenheit gewesen. Nun sollte man erwarten, dass der bayerische Staat dann die Herkunftsländer kontaktiert und gefragt hätte, wisst ihr irgendwas? Erhebt ihr Anspruch? So ist es eigentlich üblich, auch nach den Konventionen, die Sie gerade zitiert haben, Frau Reinhardt. Das haben mir verschiedene Botschaften bestätigt, ist nicht geschehen. Und der zweite Punkt war dann 2018, also vor 2 Jahren, waren es 2 große Auktionen in München-Schwabing im Landesfinanzamt, beziehungsweise Amt für Steuern heißt das in Bayern. Da ist einfach versteigert worden. Da gab es plötzlich eine Ankündigung, dass technisches Gerät versteigert wurde, Spirituosen und dann auch eine schöne Sammlung von Kulturgegenständen. Und das waren genau die Sachen, die 1997, 1998 in München beschlagnahmt worden waren. Da also die zweite Gelegenheit zu fragen, wo kommt es denn her? Und wieder ist es nicht geschehen. Und diesmal gab es Protestnoten, beispielsweise der mexikanischen, der ägyptischen, aber auch der peruanischen Botschaft. Und daraufhin ist eine sogar noch geplante 3. Auktion aus diesem mutmaßlichen Hehlergut dann wenigstens abgesagt worden.
Das hört sich jetzt alles so an, als ob sich der bayerische Staat da aus der Verantwortung zieht oder nicht genug Verantwortung übernimmt.
Also den Eindruck teile ich. Und wenn man mit Ermittlern, wenn man aber auch mit in Anführungsstrichen sauberen Kunsthändlern, wir reden ja nicht von einer grundsätzlich kriminellen Branche, es gibt halt die schwarzen Schafe. Wenn man mit denen spricht, die sich an die Regeln halten, dann sagen die, nach wie vor ist München ein Hotspot für den Handel mit mutmaßlichen Raubgutgütern, und die Behörden, das kann ich natürlich nicht belegen, insofern Audiator et altera pars müsste da gelten, die Behörden schauen auch nicht so ganz genau hin und viele Verfahren, wenn sie dann überhaupt stattfinden, werden sehr schnell wieder eingestellt in Bayern.
Und wieso greift das Kulturgutschutzgesetz hier nicht?
Das greift erst 2016 beschlossen ab Verkündigung. Also da, wie bei den meisten Gesetzen, kann man nicht rückwirkend Strafen verhängen. Wenn ein Gesetz noch nicht bestand, dann muss man eben sagen, Pech gehabt, war leider zu dem Zeitpunkt noch nicht. Außerdem gibt es Lücken im Kulturgutschutzgesetz, auf die immer wieder hingewiesen wurde. Und eine dieser Lücken ist, Wenn etwas schon seit langem in Deutschland sich befindet, dann gilt es als legal im Lande. Und da reicht es, Frau Reinhardt, wenn Sie mir einen Zettel geben, auf dem steht, das hat meine Oma schon 1920 ganz legal gekauft. Quittung haben wir leider nicht mehr, ist im Krieg verschollen gegangen. Aber ich versichere hier an Eidesstatt oder glaubhaft, dass wir das schon ganz lange in der Familie haben, dann gilt auch das nicht als illegaler Besitz.
Jetzt wissen wir natürlich, dass mit Antiken illegal gehandelt wird, auch auf sehr problematische Art und Weise, zum Beispiel was den IS angeht. Mhm. Bei Raubkunst aus der Zeit des Nationalsozialismus, da hat man sich dazu verpflichtet, faire und gerechte Lösungen zu finden. Gibt es sowas nicht für den Antikenhandel?
Nein, das gibt es bislang nicht. Und zwar deswegen, weil der Antikenhandel sehr schwer ist, was die Beweispflichten angeht. Auch das Bayerische Landesfinanzamt, als ich seinerzeit nachfragte, sagte, naja, die Sachen, die da in unseren Schwabinger Finanzamtsauktionen waren, die sind ja in keiner Datenbank gewesen. Die sind ja nirgends als gestohlen gemeldet. Wie sollen sie auch, wenn sie irgendwelche Leute bei Nacht und Nebel irgendwo in Asien oder in Lateinamerika aus der Erde geholt haben? Wie sollen die Länder überhaupt mitbekommen, dass es diese Dinge mal gegeben hat? Und deswegen kann man da auch keine Einigung finden. Das ist übrigens jetzt auch bei dem sassanidischen Silberteller der Fall. Da hat die irakische Botschaft gesagt, wir bitten um Beschlagnahme, wir möchten Sicherstellung haben, damit wir prüfen lassen können. A, ist es echt? B, wo kommt es her? Und ein Botschaftssprecher hat mir am Freitag gesagt, das ist abgelehnt worden mit zwei Begründungen. Erstens, wir wissen ja gar nicht, ob der Irak zuständig ist. Die Sassaniden waren ja zum Beispiel auch in Afghanistan, im heutigen Iran und so weiter. Und der zweite Punkt, wir wissen ja nicht, ob es gestohlen ist oder nicht. Also nee, tut uns leid, Versteigerung kann mal erst weitergehen.
Stefan Koldehoff über eine Auktion morgen in München mit zweifelhaftem Sammlungsgut. Fitnessstudios und Schönheitssalons sind in der Corona-Krise systemrelevant. Kultur eher nicht. So sieht es Brasiliens Präsident Bolsonaro. Aber schon bevor das Virus in Brasilien die ersten Todesopfer forderte, hatte Bolsonaro nicht viel übrig für die Kultur, die er für kommunistisch unterwandert hält. Aus dem Kulturministerium machte er ein Sekretariat. Kulturinstitutionen werden unter Beobachtung gestellt oder schikaniert. Schon im Februar haben mehr als 2000 Künstler und Intellektuelle ein Manifest unterzeichnet, um sich gegen diese Politik zu wehren, und der Protest reißt nicht ab. Peter B. Schumann berichtet.
Cadê a Regina?
Gente, cadê a Regina?
Alguém sabe onde está a Regina?
Wo ist nur Regina? Weiß jemand, wo Regina steckt? Hat sie wirklich niemand gesehen? Regina, warum verbirgst du dich?
So begannen Kulturschaffende auf einem Video in den sozialen Netzwerken zu fragen, als sie von Regina Duarte, der Leiterin des Kultursekretariats, nichts hörten, was ihre Notsituation in der galoppierenden Corona-Pandemie hätte lindern können. Doch die oberste Kulturfunktionärin konnte wenig ausrichten, denn ihr Präsident Bolsonaro hält Kultur und Kulturschaffende für suspekt, für ein kommunistisches Komplott und hat deshalb von Anfang an zu einem Kulturkampf gegen die linke Unterwanderung aufgerufen. Der Schriftsteller Bernardo Carvalho.
Bolsonaro will die Kultur zerstören. Die Kultur als Ausdruck des intellektuellen Widerstands gegen sein Regime. Er will die Quellen eines freien Denkens beseitigen. Deshalb hat er Kulturstiftungen stranguliert, vielen Universitäten die Budgets gekürzt, vor allem Fakultäten, in denen man gewohnt ist, kritisch zu denken. Sie sollen lahmgelegt werden. Jeder Ort, der zu einem Zentrum des Widerstands gegen den Faschismus werden könnte.
Und deshalb hat Präsident Bolsonaro zu Beginn seiner Regierungszeit Anfang 2019 das Kulturministerium zu einem Anhängsel des Tourismusministeriums, einem Kultursekretariat, herabgestuft. Mit den Sekretären hatte er wenig Glück, obwohl sie alles Vertraute seiner Wahl waren. Roberto Alvim war beispielsweise über ein Goebbels-Zitat zu Fall gekommen, mit dem er seine Kulturpolitik definieren wollte. Ihm folgte im März als Vierte im Amt Regina Duarte, eine bekannte 73-jährige Darstellerin von Telenovelas. Bolsonaro hatte sie wohl auserkoren, weil sie als eine bedingungslose Anhängerin galt, in jede Kamera strahlte und so das von ihren Vorgängern angeschlagene Image dieses Amtes vergessen lassen sollte. Doch die medienerprobte, scheiterte in einem Interview mit der brasilianischen Ausgabe von CNN. Auf die Frage nach ihrer Haltung zur Militärdiktatur meinte sie, man solle doch nicht immer zurückblicken, sondern nach vorne schauen. Vorwärts Brasilien, pra frente Brasil. Und sie stimmte ein berühmtes Lied der Militärdiktatur an.
Pra frente Brasil, salve a seleção.
Auf den Hinweis des Moderators, dass viele Menschen damals gefoltert worden seien, meinte sie, dass es auch unter Stalin und Hitler viele Tote gegeben habe.
Meu Deus do céu, Stalin, quantas mortes! Hitler, quantas mortes!
Regina Duarte war danach noch nicht einmal vom eigenen Regierungslager mehr zu halten. Nun soll sie die brasilianische Kinemathek leiten, das größte audiovisuelle Archiv des Landes. Sie kennt und schätzt es, hat sich jedoch um deren äußerst kritischen organisatorischen und finanziellen Zustand in den knapp 3 Monaten ihrer Amtszeit nicht im geringsten gekümmert. Deshalb hat die Cinemateca Brasileira jetzt gegen die fortgesetzte staatliche Vernachlässigung öffentlich protestiert. Ihrer Erklärung haben sich zahlreiche Filmschaffende und internationale Filmarchive angeschlossen. Darin heißt es:
Sollte die staatliche Gleichgültigkeit gegenüber der Zukunft des audiovisuellen Erbes in Brasilien fortdauern, dann werden sich die Bilder unserer Vergangenheit in ein Zeichen unseres Versagens als Nation verwandeln.
Regina Duarte ist eine eher bedauernswerte Vertreterin von Bolsonaros desaströser Kulturpolitik. Doch der Widerstand wächst weiter. Am Donnerstag haben sich erneut die Kulturschaffenden in einem Video zu Wort gemeldet. Sie fordern vom Parlament, endlich das vorliegende Notstandsgesetz der Kultur zu verabschieden.
Peter B. Schumann über die Proteste von Künstlern und Intellektuellen in Brasilien. Was ein Blockbuster ist, das haben wir hier kürzlich in Kultur heute erklärt. Was aber ist das Autorenkino?
Endlich mal erklärt.
Ist der Autorenfilm vielleicht sogar das Gegenteil von einem Blockbuster? So einfach ist das natürlich nicht. Fragen wir also unsere Filmexpertin Katja Nikodemus. Frau Nikodemus, was ist Autorenkino und wann fing das eigentlich an?
Also im Grunde ist das Autorenkino so alt oder so jung wie das Kino selbst. Wenn man zum Beispiel an die teilweise ganz abgefahrenen kurzen Filme des französischen Kinopioniers Georges Méliès denkt, die ja so um 1895 bis 1905 entstanden sind, Reise zum Mond zum Beispiel mit liebevollen Spezialeffekten, dann sind das eigentlich schon Autorenfilme im Sinne einer ja umfassenden persönlichen Kontrolle. Also der Regisseur macht, kreiert, schreibt den Film wie ein Autor in der Literatur. Und in den 1960er Jahren entstanden zum Beispiel in Frankreich mit der Nouvelle Vague oder in Deutschland mit dem neuen deutschen Film oder in Italien mit dem Neorealismus Regieautorenbewegungen, die eine bestimmte, ja, kritische, hinterfragende Sicht vereinte. Diese Autorenfilme übten ebenfalls eine umfassende Kontrolle über alle künstlerischen Bereiche ihres Films aus. Drehbuch, Regie, Besetzung, Schnitt. Man kann also von einem Autorenfilm sprechen, wenn eine, ja, sehr persönliche visuelle Ästhetik und Erzählweise gegeben ist. Und die gab es natürlich auch wirklich schon zu Beginn des Kinos. Und spannend wird es dann, wenn ein Regisseur mit vorhandenen Genremustern oder auch fremden Drehbüchern arbeitet und in diesen Modulen oder Mustern, Elementen dann einen ureigenen Autorenstil findet oder den einhaucht. Also so wie Alfred Hitchcock zum Beispiel in seinen Thrillern. Also so als Faustregel kann man sagen, der Autor im Autorenkino erschafft etwas ästhetisch oder erzählerisch Eigenes oder er implantiert das Eigene ins Fremde.
Also um jetzt nochmal auf den Begriff Autor, Autorin zurückzukommen. Es gibt ja für, sagen wir mal, fast alle Filme ein Drehbuch, es gibt eine Regie, manchmal auch in Personalunion. Aber nicht jeder Film ist ein Autorenfilm. Das scheint also kompliziert zu sein.
Ja, man kann sagen, der Regisseur oder die Regisseurin ist ja natürlich immer der Chef oder die Chefin, hat immer den Hut auf. Und es gibt aber natürlich auch die Routiniers, die langweiligen Handwerker oder die uninspirierten Planerfüller. Und da kommt dann das Autorenkino ins Spiel und auch die überragende Bedeutung der Nouvelle Vague in Frankreich Ende der 50er Jahre, denn deren Protagonisten, also unter anderem Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, François Truffaut, die kamen von der Filmkritik. Und als Filmkritiker entdeckten die Ende der 50er Jahre in den Werken US-amerikanischer Regiehandwerker wie John Ford den Autorentouch, also die besondere Erzählweise. Also es mag zum Beispiel tausende routiniert erzählte Western geben, Aber ein Western von John Ford, das ist immer was Einzigartiges. Und das entdeckte sozusagen die Nouvelle Vague, dass da ein ganz eigener Stil zu Gange ist, dass gar nicht die konventionellen Männerbilder herrschen, dass es eine bestimmte Art gibt, wie Menschen in der Natur im Western aufgenommen wurden. Und ja, das Gleiche gilt auch für Alfred Hitchcock. Da waren es Claude Chabrol und François Truffaut, auch zwei Regisseure der Nouvelle Vague, die dann im Gespräch mit Hitchcock 1966 ihr Buch Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht, schrieben. Durch die Entdeckung solcher Meister wurden sie dann eben selbst zu Regieautoren mit einem ganz eigenen Stil.
Autorenkino, das klingt ja meistens nach ganz großer Kunst, größere Kunst vielleicht als Stirb langsam. Ist der Begriff vielleicht auch so eine Art Kampfansage an das Konfektionskino?
Das kann man schon so sehen. Da gibt es schon eine Parallele zwischen verschiedenen Autoren, Filmbewegungen. Man kann sagen, die Gegenbewegungen, die begannen ja in Form von aktiven Gruppierungen in den 1960er Jahren, wie schon erwähnt durch die französische Nouvelle Vague, dann aber auch ein bisschen später in anderen Ländern. Auch das New Hollywood der 1960er oder 70er Jahre mit Arthur Penn, Robert Altman, Dennis Hopper, da ging es auch schon um eine Gegenbewegung gegen Hollywood Kitsch, also auch um eine Kampfansage, auch um einen Kampf für mehr gesellschaftlichen Realismus im Kino, so wie sich dann auch eben der neudeutsche Film eigentlich als so eine Gegenbewegung formiert hat, gegen Opas Kino, so hieß es im Oberhausener Manifest. Also es ging eigentlich dann auch immer um die Forderung eines individuellen Autorenkinos gegen ja, die vermeintlichen Väter oder ja, die Konvention.
Jetzt müssen Sie uns noch ganz kurz, Frau Nicodemus, sagen, wer für Sie eigentlich der Inbegriff der Autorenfilmerin oder des Autorenfilmers ist.
Ja, zwei sind das eigentlich für mich. Jean-Luc Godard, der große französische Regisseur, weil der im Grunde immer das Kino selbst befragt hat und sich selbst befragt hat, so von den 1960er Jahren bis heute, von Außer Atem bis zu seinem jüngsten Film. Und eigentlich gibt es auch im populärkulturellen Bereich einen großen Autorenfilmer, nämlich George Lucas, den Star Wars-Erfinder. Lucas hat wirklich das Star Wars-Universum erschaffen. Von der Story über die Spezialeffekte, das Casting, alle Aspekte der Ästhetik bis in die globalen Verästelungen der Vermarktung und des Merchandising. Und man kann wirklich George Lucas, finde ich, als den einflussreichsten kommerziellen, populärkulturellen Autorenfilmer betrachten.
Vielen Dank, Katja Nicodemus, die endlich mal erklärt hat, was das Autorenkino eigentlich ist. Und jetzt fehlen noch die Kulturmeldungen und die hat heute Henning Hubert.
Und das bleibt filmisch. Die 77. Filmfestspiele von Venedig sollen, wie geplant, Anfang September stattfinden. Wie Reuters meldet, begründete der Präsident der Region Venetien, Luca Zaia, die Entscheidung damit, dass sich die Verbreitung des Coronavirus verlangsamt habe. Weil der Lockdown auch die Filmindustrie treffe, werde es auf dem Festival jedoch wohl weniger Produktionen zu sehen geben. Zaia ist auch Vorstandsmitglied der Biennale di Venezia. Sie organisiert die Filmfestspiele. Italien plant zum 3. Juni alle Reisebeschränkungen aufzuheben und EU-Bürger ohne Quarantäne ins Land zu lassen. Bayerns Künstlerhilfsprogramm. Es stößt auf rege Nachfrage. Das Kunstministerium hat nachgezählt. Allein in den ersten 48 Stunden seien bereits rund 3000 Anträge auf Hilfe eingegangen. Der Antrag auf Soforthilfe ist seit Dienstag möglich. Der Freistaat gewährt mit dem Künstlerhilfsprogramm bayerischen Freischaffenden, die von der Corona-Krise betroffen sind, über 3 Monate hinweg Zahlungen von monatlich bis zu 1000 Euro. Und wir bleiben in Bayern. Das Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks muss wohl weitaus länger als gedacht darauf warten, wer seinem langjährigen Chefdirigenten Maris Jansons am Pult nachfolgt. Jansons war im vergangenen Dezember gestorben. Die Suche könnte sich noch ein ganzes Jahr hinziehen, denn der Auswahlprozess verlängert sich auch wegen der Corona-Krise. Das sagte BR-Intendant Wilhelm der dpa. Und auch wenn dann mal ein Name feststeht, könnte der tatsächliche Dienstbeginn noch weitaus länger auf sich warten lassen wegen langfristiger Verpflichtungen. In der Türkei haben Archäologen in der antiken Stadt Patara eine gut erhaltene Frauenstatue gefunden. Die Forscher aus Antalya schätzen das Alter der Statue auf etwa 1900 Jahre. Fundort ist das antike Theater. Patara war einst die wichtigste Hafenstadt Lykiens. Der Steckbrief der Figur, 1,57 groß, gut erhalten, kopflos, aus Marmor. Mit vielen Faltenwürfen des recht eng anliegenden Kleides. Sie soll aus der römischen Phase Lykiens stammen. Die Forscher haben nun schon 10 dieser Statuen entdeckt. Sie wollen sich künftig darauf konzentrieren, herauszubekommen, ob sie von lokalen Meistern einer bestimmten Schule oder von fremden Künstlern hergestellt wurden. Die Ausgrabungen in Patara fingen 1988 an. Der türkische Präsident Erdogan hatte 2020 zum Patara-Jahr erklärt. Das Amphitheater fasste einst 4.400 Zuschauer.
Henning Hübert mit den Kulturmeldungen. In Hongkong gibt es Proteste gegen Chinas Sicherheitsgesetz. Die Polizei antwortet mit Tränengas. Mehr dazu gleich in den Informationen am Abend. Ich bin Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.